Schönen guten Nachmittag. Ich freue mich auch, dass wir diese Konferenz haben und auch die Berichte hören von den Gemeinden, eben von Görlitz und auch von den anderen Standorten, auch die Missionsfreunde, die Zuschauer, die hier sind. Danke, dass ihr teilnehmt. Es ist so ein Familientreffen. Danke für eure Unterstützung, eure Gebete. Aber jetzt wollen wir uns dem Wort Gottes widmen und ich möchte gerne zu dem Thema unendlich Frieden für immer sprechen. Und dazu lesen wir Offenbarung Kapitel 21. Das ist ein etwas längerer Text. Dennoch, lasst uns aufstehen. Offenbarung Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas, und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle, und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas, und einen Tempel sah ich nicht in ihr. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Amen. Jetzt dürft ihr euch setzen. Ja, wir haben es gehört, wir wissen es. Die Welt war einmal vollkommen. Absolut vollkommen. Es herrschten Frieden, Harmonie und Glück. Was hat Gott gesagt, als er alles gemacht hatte? Und siehe, so sagt es die Schrift, es war sehr gut. Wir kennen die Geschichte. Als Adam in Sünde fiel, verdarb die Sünde diese gute Welt. Und in der Folge wurde Adam aus dem Paradies vertrieben. Und wie durch die Sünde des einen die Sünde zu uns allen kam, kam auch der Tod zu uns allen. Der Krieg, der Konflikt, Streitigkeiten. Seitdem lebt der Mensch Tag ein und Tag aus im großen Elend, im Unfrieden mit Gott und auch mit dem Nächsten. Oft schauen wir zurück und fragen und sehnsüchtig, wird das verlorene, gegangene Paradies jemals wieder erreichbar sein? Wird es mal wieder so sein, wie es damals war? Werden der Krieg, wird das Töten, wird die Krankheit, wird der Schmerz, der Verlust, die Konflikte, wird all dies jemals ein Ende haben? Das Buch der Offenbarung blickt zu dem Tag, an dem tatsächlich das verloren gegangene Paradies im neuen Himmel und auf der neuen Erde wiedererlangt wird. Doch bis die Offenbarung hier in Kapitel 21 uns dieses Bild zeigt, zeichnet sie kein schönes Bild der Dinge, die kommen. Sie beschreibt Verfolgung, Märtyrertum, unzählige Feinde der Gemeinde. Sie berichtet vom Drachen, dem Tier, dem falschen Propheten, von der Stadt Babylon, in der Gier und moralischer Verfall herrscht. Wir lesen auch von furchtbaren Plagen, von Hagel, von Feuer. Ein Drittel der Schöpfung verbrennt. Ein Drittel des Meeres wird verseucht, ein Drittel der Sonne, des Mondes und der Sterne wird verdunkeln. Hitze, Finsternis, kontaminiertes Wasser, Erdbeben, Menschen auf der Flucht vor dem Zorn des Lammes. Blut wird vergossen, dass es so hoch steht bis zu den Zügeln der Pferde. Der große Drache wird in den Feuersee geworfen. Der gesamte Kosmos bricht zusammen. Und dann dies. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Und wir können sagen, endlich Frieden für immer. Möge unser Glaube in den Anfechtungen dieser Tage, in den Verlusten, die wir erleben, durch dieses Wort gestärkt werden. Bevor wir uns nun den Text genauer anschauen, möchte ich noch drei Vorbemerkungen machen. Erste Vorbemerkung: Wenn wir über den Himmel sprechen, dann wollen wir das in Demut tun. Niemand, ich glaube, ich muss uns nicht daran erinnern, war bereits dort. Wir bekennen, dass unsere Worte nicht ausreichen, um die Herrlichkeit des Himmels zu beschreiben. Wir betreten hier ein Terrain, über das wir ohne Übertreibung sagen können, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Mit anderen Worten, Worte reichen nicht aus, um den Himmel zu beschreiben. Es ist unmöglich. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht schweigen über Dinge, über die die Bibel spricht. Sie gewährt uns nämlich einen Blick in das, was kommen wird. Sie öffnet ein Fenster, durch das wir einen Vorgeschmack auf die Herrlichkeit bekommen, die auf uns wartet. Sie lehrt uns sogar, dass Gott uns schon heute etwas von der Herrlichkeit dessen, was wir erleben werden, schmecken lässt. Denn es heißt weiter im 1. Korinther 2, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Deswegen wollen wir bei der Betrachtung des Himmels und der Erde, des neuen Himmels und der neuen Erde, einen gesunden Mittelweg gehen. Wir wollen uns hüten, auf der einen Seite zu übertreiben und Dinge in den Himmel hinein interpretieren, von denen die Bibel gar nichts sagt. Wir wollen nicht spekulieren, aber auf der anderen Seite wollen wir auch nicht untertreiben und die Dinge, die offenbart sind, verschweigen, sondern aus ihnen Hoffnung für das Leben jetzt auf das Leben morgen schöpfen. Zweite Vorbemerkung. Die Sprache der Offenbarung ist überwiegend symbolisch. Das begegnet uns auch teilweise in anderen Büchern der Bibel. Wir kennen das Wort aus Jesaja 55, 12. Da heißt es, alle Bäume des Feldes klatschen in die Hände. Heißt das, dass die Bäume des Feldes Hände haben? Im wörtlichen Sinn? Nein, es ist eine poetische Sprache. Die Schöpfung wird personifiziert. Es wird ausgedrückt, dass wenn Gott sein Heil bringt, nicht nur der Mensch, sondern die ganze Schöpfung jubelt. Und das Buch der Offenbarung verwendet Symbole, die nicht allesamt wörtlich zu verstehen sind, sondern mit denen göttliche Wahrheiten bildlich übermittelt werden und übertragen werden. Dritte Vorbemerkung. In unserem Text heißt es gleich in Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Steht die Frage im Raum, was passiert denn mit dieser Erde und wie wird die neue sein? Gibt es, und das ist eine Frage, die diskutiert wird, eine Kontinuität zwischen der jetzigen und der neuen Erde oder eine Diskontinuität, also eine komplette Unterschiedlichkeit zwischen den beiden? Wird der neue Himmel und die neue Erde komplett losgelöst sein von dieser Welt? Hierzu gibt es unterschiedliche Ansichten. Einige meinen, es wird eine lediglich Erneuerung oder Renovierung der jetzigen Erde geben. Wenn wir aber die Bibel lesen, stellen wir fest, dass so viel von der jetzigen alten Erde zerstört werden wird, dass es, denke ich, mehr als nur ein Aufpolieren der jetzigen sein wird. Der Himmel ist nicht diese Erde, der man mit dem Schmirgelpapier ein paar Ecken und Kanten weggeschmirgelt hat. Der Himmel ist viel mehr als das. Andere wiederum sagen, dass diese Erde komplett verschwinden wird und Gott von null an eine neue schafft. Für sie besteht keine Kontinuität und für sie ist häufig der Himmel schon fast ein Ort, an dem man eigentlich gar nicht sein will, weil er so komplett anders ist von dem, was wir kennen. Nun, wenn wir unser Leib ansehen, sehen wir mindestens dort eine bestimmte Stetigkeit. Jesus wurde in seinem Auferstehungsleib wiedererkannt, wir wissen das. Er hat gegessen und hat getrunken und er wandelte und er sprach mit seinen Jüngern. Und als ihnen die Augen geöffnet wurden, erkannten sie ihn. Ich denke, es ist vielleicht gut, es wie einige Theologen es nennen, so auszudrücken, es ist die Zerstörung der alten Welt, aber ohne ihre vollkommene Auslöschung. Aber darum geht's jetzt auch gar nicht, sondern mir geht es um den Hauptgedanken bei dieser Frage. Und das ist der neue Himmel Und die neue Erde werden ein physischer Ort sein, an dem wir uns gerne niederlassen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Es wird nicht ein Himmel sein, in dem wir alle Harfe spielen. Vielleicht, aber nicht in diesem kitschigen Sinn. Es wird nicht ein Ort sein, an dem wir von Wolke zu Wolke mit der Harfe in der Hand tanzen. Vielleicht in der Kunstgeschichte manchmal so dargestellt. Sondern es ist ein realer Ort, an dem wir mit unseren Auferstehungsleibern äußerst gern verweilen. Wir wollen den Himmel nicht so sehr vergeistigen und entkörperlichen, dass es fast karg und steril ist und kein Mensch dahin will. So wird es nicht sein, sondern du wirst gerne dorthin sein wollen. Nun, was ist das jetzt für ein Ort, an dem endlich Frieden für immer sein wird? Unser Text gibt uns die Antwort. Es erwartet uns eine Stadt. Nachdem Gott das ganze Universum von der Sünde, von Sündern und von Satan gereinigt hat und nachdem Himmel und Erde vor dem floh, der auf dem Thron sitzt, heißt es in Vers 2, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wie wird es sein an dem Ort, wo Frieden sein wird für immer? Was kennzeichnet diese Stadt? 7 Punkte, aber kurze Punkte. Erstens. Diese Stadt ist die Braut. Vers 9. Erstmal Vers 2 nochmal. Ich, Johannes, sah die heilige Stadt Jerusalem zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Vers 9. Und es kam zu mir einer der 7 Engel, welche die 7 Schalen hatten, die mit den 7 letzten Plagen gefüllt waren und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Vers 10, und er zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Hier ist der Moment, in dem Jesus, das Lamm, endlich seine Braut in Empfang nimmt. Er gab für sie sein Leben hin, er reinigte sie mit seinem kostbaren Blut und er heiligte sie mit seinem Geist und nun wird sie ihm zugeführt. Diese Braut, das neue Jerusalem, ist die verherrlichte, vollkommene Gemeinde Jesu. Die Braut des Lammes, die Braut des Bräutigams Christus. Der Ort also, an dem Frieden für immer sein wird, ist demnach geprägt von einer liebevollen Intimität. Denn Jerusalem hat sich zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Manche Christen finden es gar nicht gut, vielleicht gehörst du auch dazu, dass Jesus in Lukas 20 sagt, die Bürger des Himmels werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Dann denkst du, gar nicht so schön da. Aber wir werden in der ewigen Stadt keinerlei Verluste erleben, auch nicht hinsichtlich ehelicher Freuden. So wie irdische Väter ein Vorschatten auf den himmlischen Vater sein sollen, ist auch die Ehe ein Vorschatten auf die vollkommene, liebevolle Intimität zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Es erwartet uns eine neue Stadt, das himmlische Jerusalem als ein Bild für die vervollkommnete Gemeinde. Wie wird sie uns weiter beschrieben? Zweitens, sie hat eine göttliche Herkunft. Von wo kommt sie nämlich? Vers 2, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Sie kommt von Gott aus dem Himmel. Es ist nicht eine Stadt, deren Bewohner sich aus ihrem Elend heraus den Weg nach oben bahnen und durchschlagen. Sie ist nicht eine von unten initiierte, von Menschen konstituierte Stadt, sondern sie ist von oben kommend. Die Stadt und ihre Einwohner sind von Gott bereitet. Diese neue Stadt hat einen himmlischen Charakter, denn ihre Bewohner, du und ich, haben eine himmlische Geburt erlebt. Jesus hat es gesagt, wenn jemand nicht von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das neue Jerusalem ist von oben kommend. Es ist bestehend aus Menschen, die von oben geboren sind. Gott hat dafür gesorgt. Gott ist der Ursprung des neuen Jerusalems. Er hat dafür gesorgt, dass die Einwohner, dass du und dass ich an diesem ewigen Ort der Herrlichkeit leben werden. Die Gemeinde ist von Anfang bis zum Ende nicht das Ergebnis menschlichen Willens von unten nach oben arbeitend, sondern vom Heilswirken Gottes ausgehend. Er hat die Gemeinde und damit jeden Bewohner des neuen Jerusalems erwählt. Er hat sie gerechtfertigt. Er hat sie angenommen an Kindesstatt, er hat sie geheiligt und er wird sie am Ende auch verherrlichen. Und das alles aufgrund seiner souveränen Gnade. Der Ort, an dem endlich Frieden herrschen wird für immer, kommt von oben herab und nicht von unten nach oben. Und weil dem so ist, kannst auch du als Kind Gottes deiner herrlichen Zukunft gewiss sein. Weil auch du von oben geboren bist. Weil du von oben geboren bist, kommt der Tag ganz sicher, an dem auch du endlich Frieden für immer erleben wirst. Denn du gehörst durch die souveräne Gnade Gottes zur Braut Jesu, die die heilige Stadt bildet. Petrus verspricht es uns. Wie heißt es dort? Es ist ein unvergängliches, ein unbeflecktes, ein unverwelkliches Erbe im Himmel aufbewahrt für uns, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Die Stadt kommt von Gott. Daher ist deine ewige Zukunft im Land des Friedens absolut gesichert, der du ein Kind Gottes bist. Wir lernen, der Ort, an dem Frieden sein wird für immer, ist eine Stadt, die von oben kommt, ist die Braut, die Gemeinde. Und sie hat drittens eine massive Größe. Vers 9, da kommt ein Engel, wie ein Tourguide. Die kennen wir aus den Städten Rom, Paris, Hamburg mit dem Regenschirm in der Hand und sagt, komm mal mit. Tatsächlich, er hat jetzt keinen Regenschirm in der Hand, aber er sagt in Vers 9, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Interessanterweise ist es genau der Engel, der die sieben Schalen hatte mit den sieben letzten Plagen. Es ist also derselbe Engel, der das Zorngericht Gottes ausgoss und den Weg für eine friedliche Neuschöpfung freimachte. Es ist der Engel, den Gott einsetzte, um das Böse zu vernichten, damit wir in Ewigkeit im Frieden und Sicherheit leben. Und dieser Engel zeigt jetzt die massive Größe dieses Ortes. Vers 17. Und er maß ihre Mauern 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Das sind umgerechnet 65 Meter dicke Mauern. Diese Halle hier ist von der Wand zu der Wand 45 Meter breit. Schlag mal 20 Meter drauf, dann hast du die Dicke der Stadtmauer des neuen Jerusalems. Diese Symbolik will uns etwas lehren. Sie zeigt uns, wie sicher die Gemeinde im neuen Jerusalem ist. Selbst wenn es Feinde gäbe, wären sie nicht in der Lage, diese Mauern zu überwinden. Zu dick. Sie steht nicht in Gefahr, von Feindesmächten geentert zu werden. Sie sind zu gigantisch, die Mauern. Aber nicht nur das. Schau dir die Proportion dieser Stadt an. Der Engel zeigt Johannes die Ausbreitung. 12.000 Stadien lang. 12.000 Stadien hoch. Ein vollkommener Kubus mit 2250 Kilometern Seitenlänge. Das ist, als wenn du heute ins Flugzeug steigst und nach Moskau fliegst und von Moskau in den Iran fliegst und vom Iran nach Tunesien fliegst und von Tunesien nach Hamburg fliegst. Dann hast du die Grundfläche des neuen Jerusalems. Und jetzt musst du noch 2250 Kilometer nach oben fliegen. Die internationale Raumstation ISS fliegt in etwa 400 Kilometern über der Erde. Das ist ein Bruchteil dessen, wie uns hier das neue Jerusalem in seiner Dimension dargestellt wird. Diese Maße wollen auch eine Botschaft transportieren. Es ist ein Bild für eine unfassbare Größe, eine unfassbare Massivität der Stadt Gottes, der verherrlichten Gemeinde. Sie wird nicht klein sein, es wird nicht eng sein. Und ja, ich zitiere an dieser Stelle wieder meinen Freund Spurgeon, den ich letztens schon beim internationalen Gottesdienst zitiert habe, und hinterher habe ich viele Leute gehabt, die auf mich zukamen und gesagt haben, kann man das so sagen? Und ich sage, ja, man kann es so sagen, weil auch dieser Text unterstreicht es, wie groß die Gemeinde Jesu sein wird im Himmel. Er hat gesagt, Spurgeon, einige Fromme glauben, dass der Himmel ein sehr kleiner Ort sein wird, an dem nur sehr wenige Menschen leben werden. Ich gestehe, ich habe keine Lust auf einen sehr kleinen Himmel, sagt der Spurgeon. Ist doch gut, ne? Ich habe keine Lust auf einen sehr kleinen Himmel. Und ich liebe es, in der Heiligen Schrift zu lesen, dass es in meines Vaters Haus viele Wohnungen gibt. Es werden mehr im Himmel sein als unter den Verlorenen. Gott sagt, dass es eine Menge sein wird, die kein Mensch zählen kann. Eine Stadt mit schier unglaublichen Maßen. Viele werden kommen. Vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen. Aus allen Völkern und Nationen eine Schar, die niemand zählen kann. Das ist der Ort, an dem Frieden sein wird für immer. Es ist, als wenn Johannes sagt, sag mal, Engel, wird denn überhaupt genug Platz sein für die Milliarden, die kommen werden? Es ist, als ob der Engel zu Johannes sagt, komm doch mal hier mit auf den Berg. Ich zeig dir mal was. Wir brauchen niemanden in das neue Jerusalem hineinquetschen. Es ist genug Platz vorhanden. Und wir wollen daran arbeiten, dass noch viel mehr kommen. Amen. Diese Stadt hat eine göttliche Herkunft. Eine massive Größe, aber sie hat auch eine einzigartige Geschichte. Vers 12. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. In Vers 14 heißt es, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Wir haben hier also zwei eingravierte Gruppen. Einmal an den Toren eingeschrieben, die 12 Stämme der Söhne Israels. Und auf den Grundsteinen, die Namen der 12 Apostel des Lammes. Das zeugt von einem historischen Ursprung. Es ist nicht eine neue Stadt, so wie die Scheichs sie bauen wollten. Wo war das? Saudi-Arabien. Sie haben das Projekt jetzt eingestampft. Es ist nicht eine auf dem Zeichenbrett mal eben entworfene Stadt, sondern eine mit Geschichte. Diese Namen zeigen nämlich, dass Gott schon von Anbeginn sich ein Volk erwählt hat, von denen er entschlossen war, sie in diese Stadt hineinzuführen. Es zeigt, dass er ein Gott ist, der seinem Bund und seinen Verheißungen treu ist. Er war seinem Volk treu, auch als das Volk auf Abwegen war. Dieses neue Jerusalem, diese Gemeinde ist konstituiert aus Kindern Gottes des alten und des neuen Bundes. Es ist das wahre Israel. Es ist der Überrest. Es sind die, die in Christus sind. Es sind die aus den Stämmen, die ihr Vertrauen auf den damals noch kommenden Messias setzten. Und es sind die, die im Neuen Testament oder im Neuen Bund ihr Vertrauen auf den schon gekommenen Messias setzen. Sie kommen aus allen Zeitaltern, von Anbeginn bis zum Ende, an allen Orten, von egal wo sie auch waren, ob sie waren in Israel oder ob sie waren in Afrika oder in Asien oder in Amerika. Sie kommen von überall. Ob sie unter dem Zeitalter der Stämme Israels aufgewachsen waren und im Vertrauen auf Gott an den Messias glaubten oder ob sie heute noch hören, dass Jesus Christus der Herr ist. Diese Stadt hat eine Historie. Sie steht auf den Grundfesten der Verheißungen Gottes. Er steht zu seinem Bund und das drückt er hier aus, dass er diese Namen eingraviert hat. Alle sind da, keiner fehlt, aus jedem Ort, jeder Epoche der Heilsgeschichte. Die Glaubenden, die Glaubenshelden werden dort sein. Abel, Henoch, Noah. Was sagt Hebräer 11? Durch Glauben gehorchte Abraham, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Eine Stadt mit Geschichte. Und die Geschichte ruft, Gott ist treu. Er führt sein Volk nach Hause. Fünftens, diese Stadt ist rein und kostbar. Der Ort, an dem endlich Frieden für immer sein wird, wird hier als umwerfend schön beschrieben. Petro, Görlitz, reicht nicht ganz ran. Hamburg? Auch nicht wirklich. Wie? Ich dachte, jetzt ruft er Stade oder so. Wollte er gerade machen, ich sehe schon, seine Hand ist schon am Mund. Da. Ja. All diese Städte, die wir so kennen, Paris, Rom, die ewige Stadt. Hier sehen wir eine umwerfend schöne Stadt. Und auch hier ist die Sprache symbolisch. Jetzt denk nicht, oh, goldene Straßen finde ich hässlich, ich hätte gerne Silber, ne? Und ja, du wirst auch auf dem Pferd reiten können, über eine Wiese, vermute ich mal. Aber das, darum geht's hier nicht. Was hier Offenbarung 21 deutlich macht, ist, dass es eine reine, kostbare Stadt ist. Eine reine Stadt. Sie, Vers 2, ist zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Vers 11. Ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Es sind Tore aus Perlen vorhanden. Mit anderen Worten, die Stadt ist kostbar und sie ist rein. Deswegen heißt sie auch die heilige Stadt. Vers 2. Es ist das heilige Jerusalem. Vers 10, Vers 27. Denn dort wird es nichts Böses mehr geben. Vers 1, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Warum gibt es kein Meer mehr? Du sagst, ich möchte aber segeln gehen. Was bedeutet das? Ich glaube, auch hier ist eine Symbolik, die mehr eine theologische als eine topografische Bedeutung hat. Das Meer ist nämlich der Ort und das Reich des Bösen. Schon in den Psalmen haben wir Hinweise darauf. Psalm 74, 13 und 14. Du teilst das Meer durch deine Kraft, du zerschlugst die Köpfe der Drachen auf dem Wasser. Du zerschmetterst die Häupter des Leviathan. Das ist ein Meeresungeheuer. Offenbarung 13, Vers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Der Drache, das Ungeheuer, die Hure, sie werden beseitigt und das Meer, aus dem sie kamen, ist nicht mehr. Sie kommen nicht nochmal aus dem Meer. Das Meer ist nicht mehr da. Die Stadt ist heilig, absolut rein. Vers 27, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Es ist eine heilige Stadt. Heiligkeit ist ihr charakterbildendes Attribut. Es ist nicht die unterhaltsame Stadt. Es ist nicht die kulturell relevante Stadt oder die wohlhabende Stadt, sondern sie wird heilige Stadt genannt. Es wird kein Meer geben, also keine Sünde. Und so muss es auch sein, denn sechstens, Gott wohnt in ihr. Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott kommt für immer zu seinem Volk. Diese ewige Gemeinschaft zwischen ihm und uns wird so eng sein, dass er sozusagen mit uns zeltet. In seinem Zelt. Damit erfüllt sich die Verheißung Gottes aus Hesekiel 37. Ich will mein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. Meine Wohnung wird bei ihnen sein und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Vers 22, deswegen, und ein Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Wenn du dorthin kommst und du fragst, wo ist die Arche, Dürresweg 7, bitte, Herr Engel, dann wird er dich nicht zu einem Tempel führen. Es wird keine Kirche mehr geben. Es wird kein Kirchturm mehr da sein, weil Gott wohnt in der Stadt und er ist ihr Tempel und das Lamm ist ihr Tempel. Diese Verheißung, dass Gott bei seinem Volk wohnt, dass er gegenwärtig ist, dass er mit ihnen ist, dass er bei ihnen ist, dass er unter ihnen ist, das zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Heilige Schrift. Als Gott Mose die Stiftshütte in der Wüste bauen ließ, sagte Gott, ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen. Und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein. Als Jesus kam, wurde diese Verheißung in Teilen erfüllt. Wenn wir dann lesen im Johannes 1, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, tabernakelte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Aber hier im neuen Jerusalem wird das Wohnen Gottes ein für alle Mal im vollen Umfang vorhanden sein. Er wohnt unter uns. In der kommenden Welt wird sich die Sehnsucht jedes Herzens, auch deine Sehnsucht, Gott mehr zu kennen, Gott mehr zu erleben, sein Angesicht zu sehen, wird sich vollkommen erfüllen. Die Gemeinschaft, die Gott von Ewigkeit her mit seinem Volk genießen wird, wird verwirklicht werden. Und eins noch. Siebtens. Es wird dort kein Leid und kein Geschrei geben. Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Wisst ihr, je älter ich werde, desto bewusster wird mir, dass der Tod unaufhaltsam näher kommt. Ich weiß, die Alten sagen jetzt, du bist noch so ein junger Spund. Und die Jungen sagen, wovon redest du? Aber ich glaube, das geht uns allen so. Je älter wir werden, desto bewusster wird uns, dass der Tod präsent ist. Manchmal kommt er aus menschlicher Sicht viel zu früh. Viele werden im Krieg brutal aus dem Leben gerissen. Andere sterben an Krebs. Manche bei tragischen Unfällen oder plötzlichen Herzinfarkten. Andere werden 80. Und doch erzeugt ihr Ableben eine große Trauer. Viele unter uns haben bereits geliebte Menschen verloren. Du kennst den Schmerz des Abschieds. Aber in der kommenden Welt wird es keinen Tod mehr geben. Keine Trauer mehr. Keine Tränen. Kein Schmerz. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Es ist das Land der Lebendigen. Der Lebendigen. Nicht der Sterbenden. Wir leben. Wir werden leben. Wir werden immer leben. Nichts wird sterben. Kein Tod mehr. Keine Krankheit mehr. Es ist das Land der Lebendigen. Noch leben wir im Land der Sterbenden. Noch treiben uns die Sorgen dieses Lebens um. Noch schießen uns die Tränen in die Augen und der Schmerz in unser Herz. Aber der Tag wird kommen, da wird Gott abwischen alle Tränen. Alle Tränen. Es wird keine Träne mehr übrig sein. Und die Erlösten des Herrn, Jesaja 35, werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Ewige Freude. Wonne und Freude werden sie erlangen. Aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Das Schöne daran ist, hast du das gesehen? Wer wird dir die Tränen von den Augen wischen? Hast du gesehen? Und Gott wird abwischen deine Tränen. Er schickt keinen Stellvertreter. Er selbst, der liebende Vater, nimmt dich in Empfang und er zählt die Tränen, die du vergießt, jeden Augenblick deines Lebens. Aber wenn du bei ihm bist, kommt er und trocknet sie dir ab. Und es wird keine Träne mehr geben. Es ist eine heilige Stadt. Es ist eine wunderschöne Braut, bestehend aus den Erlösten, erkauft durch das Blut Jesu Christi. Sie ist groß. Sie ist sicher. Kein Böses wird mehr sein. Sie ist kostbar. Sie ist rein. Sie hat eine Geschichte. Und sie zeigt die Treue Gottes. Ein liebender, göttlicher Erlöser. Er wartet auf die Vollendung seines Werkes. Wer wird dabei sein? Alle, die im Buch des Lebens des Lammes stehen. Das sind die, die ihr Vertrauen ganz auf Gott setzen, die in Christus sind, die vom Vater vor Ewigkeit der Ewigkeiten her erwählt wurden, den göttlichen Ratschluss eingenommen wurden, die auf das Rufen Gottes des Evangeliums geantwortet haben mit Buße und mit Glauben. Sie werden dort sein. Noch sind wir auf unserer Pilgerreise, ja? Einige sind uns vorangegangen. Sie haben das Ziel erreicht. Wir sind noch auf dem Weg. Alle sind im Glauben gestorben, heißt es über die Glaubenshelden in Hebräer 11, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sie glaubten dran. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. So geht es dir auch. Das ist von Ferne sichtbar. Aber sie waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen. Und sie haben bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Tust du das auch? Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Suchst du ein Vaterland? Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem, hier haben wir es, himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Warum nicht? Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Er hat dir eine Stadt bereitet. Und das ist der Ort, wo endlich Frieden sein wird für immer. Amen. Vater, wir danken dir für diese ewige Stadt, in die du uns hineinbringst. Wir danken dir, dass du uns in unserem Elend erlöst, siehst. Und du siehst auch die niedergeschlagenen Herzen. Oh ja, uns geht es oft so wie diesen Glaubenden. Wir haben es von Ferne gesehen. Aber ich danke dir, dass du uns heute Nachmittag wieder neu überzeugst, dass dieses Ferne kommen wird. Wir sind hier Menschen ohne Bürgerrecht auf dieser Erde. Fremdlinge sind wir hier. Aber wir haben eine himmlische Stadt, nach der wir trachten. Ich danke dir, Herr, dass du uns jetzt schon tröstest mit dieser Gewissheit des Kommenden. Ich bete für meine Geschwister, besonders solche, die jetzt gerade durch schwere Tage und Zeiten gehen. Ich bete für solche, die sich auch mit Sorgen und Ängsten plagen, auch hinsichtlich der Zukunft. Herr, du siehst die Lasten, die Streitigkeiten, die Unruhen, den Unfrieden, das Elend in den Familien und in dieser Welt. Und wir preisen dich, Herr. Jesus Christus, du hast uns mit deinem Blut erkauft und du bereitest dir eine Braut. Sie kommt vom Himmel herab. Und wir dürfen Teil dieser Braut sein. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.